Aufzeichnungen. Ein Podcast des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aufzeichnungen, dem Podcast des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main. Mein Name ist Stefan Lessenig, ich bin Direktor des IFS und gemeinsam mit meiner Kollegin Sarah Speck, stellvertretende Direktorin des Instituts, spreche ich heute mit Sabah Nujmah und Mehron Mendel über den Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 und dessen Folgen. Ich darf die Gesprächspartnerin kurz vorstellen. Sabah Nujmah und Mehron Mendel sind dem IFS verbundene und in der Öffentlichkeit weithin bekannte wissenschaftliche KollegInnen hier in Frankfurt. Sabah Nujmah hat Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre studiert und forscht derzeit im Rahmen des BMBF-Projekts Antisemitismus in pädagogischen Kontexten an der Goethe-Universität Frankfurt. Mehron Mendel ist Historiker und Erziehungswissenschaftler, Professor für transnationale soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences und seit 2010 Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Gemeinsam schreiben sie unter anderem seit einigen Jahren die Kolumne Muslimisch-Jüdisches Abendbrot im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Der brutale Überfall der Hamas am 7. Oktober hat uns zutiefst erschüttert. Wir fanden aber auch beklemmend, was sich bereits in den ersten Tagen danach bei der globalen Verhandlung des Terrors abspielte. Wir waren insbesondere überrascht, wie viele auch linke Aktivistinnen und Intellektuelle außerstande waren, das Massaker der Hamas, die Folter und Entführungen ohne jede Einschränkung zu verurteilen und Mitgefühl mit den Opfern und deren Familien zu äußern. Stattdessen wurden immer wieder und nicht selten sogar im selben Atemzug Aufrechnungen, Relativierungen oder Kontextualisierungen vorgenommen, die auf eine Art der zugleich artikulierten Verurteilung die Glaubwürdigkeit nahmen. Wie habt ihr das erlebt? Habt ihr eine Erklärung dafür?
Ja, wir haben es ähnlich erlebt. Du hast jetzt beklemmend gesagt, irgendwie schockierend und überraschend. Also es sind viele Gefühle dabei gewesen und gar nicht nur in den ersten Tagen. Eigentlich muss man sagen, schon in den ersten Stunden. Also an diesen Samstag, den 7. Oktober, kann ich mich sehr gut erinnern am Morgen, was sich bei uns abgespielt hat, sofort irgendwie den Kontakt zur Familie zu suchen, anzurufen und zu fragen, ob alles okay ist, ob es allen gut geht. Das Ausmaß war ja noch überhaupt gar nicht so richtig klar, aber man wusste schon, das ist was ganz anderes und das wird was ganz anderes bedeuten. Und ich habe an dem Vormittag schon angefangen, ich mache das immer, wenn ich Sachen sehe, die mich, die irgendwie vielleicht auch relevant sind für den beruflichen Kontext, ja. Ich habe ja gerade auch vorgestellt, was wir machen, dass ich Screenshots mache und ich habe die noch von 9:30 um 11:30 Uhr, um 13 Uhr geht das weiter von Aktivisten, hast du ja auch gerade erwähnt, Sarah, die in Sofia schon Widerstand gefeiert haben, die Befreiungsaktion, überhaupt nichts zum Massaker gesagt haben. Also es gab Kontextualisierung, ist wahrscheinlich sogar viel zu mild. Sie haben eigentlich dieses Massaker, diese Gewalt für gut empfunden, für genau richtig, für die Antwort auf die, Zitat, jahrelange Unterdrückung der Palästinenserinnen und Palästinenser. Und entsprechend war, einerseits wir beide haben direkt darüber gesprochen, wir haben Kopf geschüttelt, waren geschockt, aber gleichzeitig auch total besorgt, was dort passiert. Also es war immer so ein Hin und Her. Und wenn man aber diese Frage, die du jetzt gerade nochmal gestellt hast, ob wir eine Erklärung dafür haben, wenn man kurz darüber nachdenkt, was in den letzten Jahren so war, wenn man sich mit dem Nahostkonflikt und mit den Auswirkungen in der Linken generell, im deutschsprachigen Raum, aber auch insgesamt, wie gesagt, auseinandersetzt, dann muss man bitter feststellen, vielleicht ist das doch gar nicht so überraschend. Also der Hass auf Israel, das Absprechen des Existenzrechts, Narrative, die auch falsch sind, den Juden würden überhaupt gar nicht dahin gehören, hätten da noch nie gelebt und so weiter und so fort. Also es ist ein neokolonialer Staat, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Es sind so viele Narrative, die insbesondere im linken Kontext, aber auch in muslimisch-migrantischen Milieus sehr weit verbreitet sind, die wurden aktiviert und dieses Massaker dann in diesem Kontext gerechtfertigt.
Ja, aber kann man auch sagen, dass es schon eine linke Tradition in der in fundamentalistische, fanatische Kräfte irgendwie doch Teil der progressive Linke zu sein. Das gab es auch, wenn wir über die Taliban oder über IS und verstärkt sieht man das auch mit der Hamas. Wenn es nicht so traurig hätte, es da sogar irgendwie amüsierend gefunden, dass auf den Straßen von Berlin Queers von Palestine die Hamas feiern oder dass auch Leute, die mit den Parolen der Aufstand in Iran, die auch wiederum die Hamas unterstützen wollen, also der Aufstand, also das währenddessen, dass der Iran die engste Verbündete von der Hamas ist. Also das einfach so offensichtliche Widersprüche, die darin bestehen, dass die Hamas alles anders als linke progressive Bewegung ist, sondern genau das Gegenteil, eine Bewegung, die schon innerhalb der palästinensischen Gesellschaft Frauen unterdrückt, schwule Menschen hinrichtet und alle möglichen Unterdrückungen vollzieht, plötzlich umgetauft wird zu dieser progressive in diese progressive Gewand, weil das eine bestimmte, sehr vereinfachte, verkürzte Weltanschauung passt. Eine Weltanschauung, die auf einer Seite die westliche weiße Kolonisatorin sieht und auf der anderen Seite die indigene Völker, die von den die kolonisiert werden, die nicht weißen. Und das insofern, es hat also theoretische Nachholbedarf gezeigt, aber vor allem, und das ist der Punkt, das mich am meisten erschüttert hat, das auch gezeigt, dass Menschen, mit denen wir bis zum 7. Oktober in regem Austausch waren, Kolleginnen und Kollegen, Menschen, die wir gut kannten, zum Teil auch mit denen befreundet waren, dass sie aufgrund dieser Fehlwahrnehmung Empathie verweigert haben und völlig auf moralisch auf der falsche Standpunkt eingenommen haben.
Du hast jetzt die Taliban und den IS erwähnt, Meron. Wie nach 9/11 und zuletzt mit der von Bundeskanzler Scholz anlässlich des russischen Angriffs auf die Ukraine ausgerufenen Zeitenwende, heißt es ja auch jetzt wieder, dass die Welt nach dem 7. Oktober eine andere sei und auch bleiben werde. Seht ihr das auch so? Und wenn ja, was meint das, eine andere Welt? Für wen? Und mit welchen schon jetzt womöglich absehbaren Konsequenzen?
Also, ich sehe eigentlich eine Kontinuität zwischen der 24. Februar 2022 und 7. Oktober 2023. Global gesprochen reiht sich der Angriff von der Hamas an den Angriffskrieg von Putin an Ukraine. Geopolitisch ist hier eine klare Verbindung zwischen Moskau und Teheran und der Hamas. Und insofern auch also der Versuch, eine Weltordnung neue also in Frage zu stellen, auch demokratische Werte zu untergraben. Wir sehen auch, dass die in der Propagandakrieg, die gerade abläuft, die sehr viel auch chinesische und russische Kräfte dann im Einsatz sind, um falsche Informationen zu verbreiten auf der Seite der Hamas, um uns insgesamt zu verunsichern in unserem Verständnis der Demokratie, in unser Verständnis von offener Gesellschaft. Und wie man so schon gesagt hat, das 24. Februar ist nicht nur der Krieg von Ukraine, sondern das ist die Verteidigung von uns alle, also auf unsere Werte. Ich denke auch, dass nach der 7. Oktober ist eigentlich zur Disposition die humanistische und demokratische Werte von uns als Gesellschaft. Und inwiefern sind wir als liberale Perspektive, also aus demokratischen Staaten in der Lage sind, antihumanistische Angriffe zu wehren.
Ja, ich denke, was jetzt auch nochmal neu aktiviert worden ist, ich weiß, neu wahrscheinlich nicht, aber es erlebt schon so diese Dichotomisierung auch von der Westen und die anderen, die ist auch nochmal viel, viel deutlicher zu sehen. Also wir reden jetzt gar nicht nur von Deutschland oder deutscher Gesellschaft, sondern insgesamt, also global gesehen, nicht nur in der internationalen Politik, sondern gerade auch, wenn man sich Zivilgesellschaften anschaut, im Westen und sonst wo, dass da nicht nur so eine anti-amerikanische Haltung, sondern insgesamt eine anti-westliche Haltung nochmal auf eine ganz neue Art und Weise ins Bewusstsein gerät. Aber die geht durchaus auch innerhalb des Westens mit einem Wir sind auch der Westen einher. Also das sind nochmal neuere sozusagen, Betonungen, aber trotzdem auch alte Konstruktionen, die wir kennen, aus nicht nur irgendwie seit dem Kalten Krieg, sondern sozusagen danach auch und davor, die es gegeben hat. Und was die langfristig bewirken werden, ich denke, es ist ziemlich klar, dass wir noch viel stärker wieder in so einem Frontdenken wieder geraten. Und es gibt den Westen, es gibt die islamische Welt, auch davon ist ja immer wieder auch die Rede. Globaler Süden ist ja doch immer in so ein riesengroßer Kofferbegriff. Aber ich denke, dass wir da noch viel stärker in den nächsten Jahren diese Polarisierung erleben werden. Das Neue ist ja vielleicht, was sage ich jetzt eher nur kurz, weil ich denke, dass das ist wirklich ein eigenes, ja, ein eigenes Thema ein ganz für sich, aber das Neue ist, dass innerhalb des Westens oder in den westlichen Ländern in der pluralen Migrationsgesellschaft die anderen ja viel stärker mit beteiligt sind in diesen Diskussionen und dann diese Polarisierung gar nicht nur sozusagen zwischen Staaten ist, sondern innerhalb der Staaten. Und das ist ja jetzt gerade in Europa krass zu beobachten, England, Frankreich, und hier in Deutschland. Aber darauf kommen wir wahrscheinlich nochmal kurz zu sprechen, was das hier in Deutschland auch bedeutet.
Ja, zu der Konstellation hier in Deutschland gehört ja auch, dass, und das ist eben auch Teil wahrscheinlich dieser Dichotomisierung, die du beschrieben hast, dass der öffentliche Aufruf zu Israel-Solidarität hier seitens vieler AkteurInnen in Politik und Medien vielfach auch mit dem Ruf nach Demonstrationsverboten einhergeht, mit der Befürwortung von Abschiebungen und der Forderung nach ostentativen Bekenntnissen in prospektiven Einbürgerungsverfahren oder ähnliches. Wie beurteilt ihr diese politische Gemengelage?
Es gibt eigentlich zwei, also diese Reaktion wird von eigentlich von zwei Richtungen motiviert. Also wir haben zum einen diejenige, die sowieso immer Migration stoppen wollten, die sowieso gegen Migranten gehetzt haben und sie finden hier eine Chance. Sie können das jetzt noch eine, nicht nur noch ein Argument, sondern das Argument, also dass wir wollen Antisemitismus bekämpfen. Deswegen, das ist keine neue Strategie. Die AfD betreibt das schon seit mehreren Jahren. Sie stilisiert sich als die Bollwerk gegen Antisemitismus, aber nur natürlich, wenn dieser Antisemitismus vermeintlich oder tatsächlich in migrantische, muslimische Communities vorkommt. Von eigenem Antisemitismus wird es ignoriert, unter den Teppich gekehrt. Die zweite Richtung ist, dass wir haben auch tatsächlich nicht unbedingt bei denjenigen, die grundsätzlich gegen Migration sind oder grundsätzlich rechtgesinnt sind, eine gewisse Unbeholfenheit, ja, ich würde fast sagen, eine Überforderung. Das aber das schon vorher erzählt. Es gibt tatsächlich Entwicklungen in der deutschen Gesellschaft. Wir haben das gesehen, als die unmittelbare Reaktion nach dem 7. Oktober, dass Menschen auf die Straße gegangen sind, um zu feiern. Und mich interessiert nicht nur diejenigen, die wirklich feiern gegangen, sondern sie hatten das Gefühl, dass dieses Sentiment, das sie zum Ausdruck gebracht haben, eine breite Unterstützung hat. Also das ist ein tatsächliches Problem und dass die Politik keine effektiven Mittel gegen diese Entwicklung hat, ist ziemlich offensichtlich. Die Antwort liegt auf der Hand. Also dass die einzige Antwort ist eine langfristige Bildungsprozesse, Integrationsprozesse. Aber die sind schwer zu organisieren und dauern sehr lange an. Und deswegen greifen oft auch Politiker, die nicht unbedingt rechtgesinnt sind, auch auf solche Instant-Ideen, wie Abschiebungen, Entzug von Staatsangehörigkeit und andere solche unglückliche Vorschläge.
Vielleicht muss man auch nochmal differenzieren zwischen einmal das Verbieten von Demonstrationen, wo wir ganz sicher davon ausgehen können, dass antisemitische Parolen Teil der Demo sein werden, weil sie auch von den Veranstaltern, das sind ja zum Teil islamistische Gruppen, das sollen wir verbieten, weil wir wissen, was da passieren wird. Auch wenn es dann sein kann, dass aufgrund von ja, wichtigen grundsätzlichen, also Freiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit etc., das dann doch wieder zugelassen wird. Wir lassen mal diese ganzen Schleifen, aber dass es erstmal irgendwie den Ruf da verboten gibt, finde ich gar nicht falsch. Gerade auch nochmal auf dieser Ebene, ich will es nicht mit Symbolik so schön reden, aber eine klare Haltung auch zu sagen, kein Antisemitismus auf den Straßen, genauso wie kein Rassismus etc., finde ich wichtig. Und das ist sozusagen, und dann, das sind die einen Forderungen so, und die gehen dann hin bis zu, genau, Abschiebung hat Meron erwähnt, oder ein Bekenntnis zu Israel, zur Staatsräson, wenn man eingebürgert wird. Also ich schmunzle nur, weil wer wirklich meint, dass das effektive Maßnahmen sind, um Antisemitismus zu bekämpfen, befindet sich auf dem Holzweg. Das ist immer so, was ich eigentlich nur beschreiben kann, weil wir damit natürlich dem Problem total aus dem Weg gingen und dann eigentlich mit Symbolpolitik antworten. Also wenn das was verändern wird, dann ist es natürlich falsch. Und ich gerade diese Akteurinnen und Akteure, genau, die du gerade beschrieben hast, Sarah, ich denke, das müssen wir unbedingt ganz deutlich sagen, sind wahrscheinlich auch gar nicht Ich will sie nicht in Schutz nehmen, aber sie haben schon legitime Gründe, besorgt zu sein, weil es geht gar nicht nur um die feiernden Menschen in Berlin oder in Duisburg und so weiter, die das Massaker feiern, sondern es ist ein viel breiteres, größeres Problem. Wir sehen es, ne? Wir haben jetzt irgendwie vorhin auch über die Linke ganz, ganz, ganz allgemein irgendwie gesprochen. Und das ist eine sehr heterogene, riesengroße, ja, Gemeinschaft, die da zusammenkommt. Muslime, religiöse, säkulare und so weiter und so fort, also um die alle aus oder Menschen, die jetzt irgendwie weder besonders links sind, irgendwie noch muslimisch. Also das wissen wir aus Interviews, aus Fotos von Demonstrationen und so weiter, aus Gesprächen, die dort geführt worden sind. Das ist ein sehr, sehr breites Bündnis in der Gesellschaft. Und diese Sorge, wie wir diesen Antisemitismus, diesen ja, antisemitischen Israel-Hass auch sehr eindeutig, wie wir den hier irgendwie geregelt kriegen, da äußert sich zum einen Unfähigkeit, Unsicherheit und vor allem fehlt irgendwie diese eine rassismussible Ansprache des Antisemitismus. Also wie können wir Antisemitismus in Deutschland bekämpfen, ohne davon zu reden, genau, Muslime sind das eigentliche Problem und wir brauchen keine Flüchtlinge mehr und so weiter und so fort, von importierten Antisemitismus reden. Das sind alles so Schlagwörter und so Richtungen, wo man ganz klar davon ausgehen kann, hier wird eigentlich vor allem die Hilflosigkeit irgendwie deutlich. Und was man viel eher eigentlich gerade sagen müsste, ist sich zugestehen, dass die letzten 10 Jahre der Antisemitismusprävention offensichtlich im Bildungsbereich und also Jugendbildung und Erwachsenenbildung irgendwie doch in die falsche Richtung gegangen sind, weil sie nicht effektiv genug waren.
Ja, wir kommen leider schon zu unserer letzten Frage. Ihr denkt ja seit vielen Jahren in eurer jeweiligen Arbeit und Forschung und auch gemeinsam über Antisemitismus, über Rassismus, und Dialogunfähigkeit nach. Wir haben das, ja schon gehört. Mehrere Wochen sind nun seit dem 7. Oktober vergangen. Das Leiden so vieler Menschen in Israel und in Gaza ist kaum beschreibbar. Und eigentlich nicht auszuhalten, die Komplexität der politischen Situation schwer, wenn überhaupt, zu durchdringen. Ein, wenn auch nicht ganz einfaches Motiv kritischer Theorie ist neben der Kritik, die ihren Ausgangspunkt wesentlich im Leiden nimmt, auch die Hoffnung. Was könnten wir unter diesen Bedingungen zu hoffen wagen? Und verzeiht den Überschuss an Pathos in der Frage.
Also ich bin vor 3 Tagen aus Israel zurück und Israel und Palästina. Das war ein Besuch des Trauerns, Besuch des Erschütterns und die Trauma war überall zu spüren, auch ja, dass alle eigentlich noch sehr stark am 7. Oktober sind. Aber ich war auch 2 Tage in eine arabisch-jüdische Schule, eine arabisch-jüdische Grundschule. Die Schulleiterin ist eine enge Jugendfreundin von mir. Und das war wirklich eine unglaubliche Erfahrung. Es ist nicht, sie haben sich nicht von dem Schmerz abgeschottet. Sie haben natürlich, das war da überall bei den Kindern, bei den Lehrkräften zu spüren. Aber das wurde in eine andere Richtung gelenkt. Das wurde in die Richtung der, wir halten zusammen, egal welche Religion, welche Herkunft wir haben. Es gab dort eine Ecke also das heißt Ecke der Empathie, wo die Kinder Briefe geschrieben haben, sich gegenseitig oder auch an Menschen in Gaza, an Soldaten, an Familien von Entführten. Und das ist schon wirklich unglaublich zu sehen, was Grundschulkinder leisten können. Und vielleicht sollen wir auch als Erwachsene davon auch ein Vorbild nehmen.
Ja, Maron spricht von Israel und vielleicht Hoffnung, die uns Menschen dort geben, die noch in diesen Dialogprojekten sind und gar nicht nur Projekte, sondern das ist ja deren Alltag. Das muss man eigentlich so benennen. Wenn man in die Schule geht, die jüdisch-arabische Schule, dann ist das Alltag, dann ist es kein Projekt mehr oder so. Ich sage jetzt vielleicht kurz was zu hier, zu Frankfurt. Also wirklich Frankfurt, gar nicht Deutschland, sondern also vorgestern gab es in Frankfurt eine Demonstration, eine jüdisch-muslimische Demonstration, die sich ganz explizit gegen Polarisierung und gegen Schwarz-Weiß-Denken widmete und ohne Flaggen dort Solidarität zeigte. Eigentlich im Prinzip genau das, was Stefan, was du gesagt hast, das Leiden der Menschen in Israel und Gaza, was so unbeschreibbar ist, einfach da dieses Mitgefühl zu zeigen. So. Und wenn es mehr in diese Richtung gibt, dann ist es natürlich auch ein Stück Hoffnung, dass wir hier in unserer Gesellschaft dieser Polarisierung irgendwas entgegensetzen. Also ich muss auch sagen, ich habe das dann auch geteilt in meinen sozialen Medien, also in meinem Account, und habe von einigen auch Reaktionen bekommen. Ach, sowas gibt es dann auch. Also so Menschen, die vielleicht doch eher schnell zu der einen oder zu der anderen Seite, wenn man über von Seiten reden kann, tendieren. Und allein diese Idee, ach so, okay, es kann eigentlich möglich sein, auch wenn die so simpel klingt und wir vier uns jetzt wahrscheinlich denken, was ist daran irgendwie so heroisch oder was so besonders daran ist, aber wenn man sich mit Menschen irgendwie unterhält, die doch stark dazu neigen, zu sagen, es geht nur um die Palästinenser oder es geht um die Israelis und so weiter und so fort. Also es ist möglich und es ist umgesetzt worden. Und ich mache mir jetzt keinen, ich rede mir nicht schön, dass diese Polarisierung aufhören wird oder so, also oder auf einmal weg ist. Aber ich denke, diese Interventionen, die es dann von diesen wenigen gibt, die sind Hoffnung. Die sind auch Hoffnung dann also über die muss man dann auch sprechen, vor allem in dem Bereich, wo ich eher am meisten Hoffnung habe, und das ist der Bildungsbereich, das ist Schule. Das ist der einzige Ort, wo gerade wo Jugendliche und die jetzt, das ist die Generation, die jetzt gerade ihre ganzen Informationen in sozialen Medien bekommt. Wenn Sie informiert werden darüber, es geht irgendwie auch anders. Also da würde ich sagen, es ist ganz viel Potenzial und da setze ich meine große Hoffnung rein.
Vielen Dank euch beiden für eure Zeit, für die Zeit, die ihr euch für uns genommen habt, eure Überlegungen und Eindrücke zu teilen. Das war die aktuelle Folge unseres Podcasts Aufzeichnung vom Institut für Sozialforschung.